Aber wie schafft man es, ein Museum erlebbar zu machen? Was sind da die Erfolgsfaktoren?
Ein Museum oder Ausstellung ist eben mehr als ich stelle drei Vitrinen hin und tue da ein paar Objekte rein und schreibe einen Text dazu, sondern man muss wirklich das Gesamterlebnis fördern. Also muss das Gefühl haben, gleich wenn man reinkommt, dass man versteht, worum geht's denn hier. Das muss sozusagen ein Gesamtkonzept sein. Es ist gar nicht interessant, wenn man nur ein Kunstobjekt in der Vitrine hat, was irgendwie schön aussieht, sondern ich möchte wissen, wer ist das, warum gibt es diese Statue zum Beispiel, was hat er in seinem Leben gemacht und so weiter und so fort. Die Geschichten da drumherum möchte ich erzählen.
Mein Name ist Hasan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Podcast-Folgen, was für ein Wahnsinn. Wenn wir die Special-Folgen dazu ziehen, haben wir sogar schon 29 Podcast-Folgen. Und die zweite Folge mit einer Unternehmerin. Ich hatte ja bereits vorher schon mal gesagt gehabt, dass wir mehr Frauen in der Wirtschaft begeistern wollen, auch hier einladen wollen. Das haben wir geschafft. Heute zu Gast Frau Dr. Lara Weiß, die Museumschefin vom Brümer Pelizius Museum. Hallo Lara, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Lara, du bist keine gebürtige Hildesheimerin. Das hört man ja auch so ein bisschen raus. Du kommst aus den Niederlanden?
Ja, das denkt man immer, aber eigentlich bin ich Berlinerin. Ich habe nur 20 Jahre in den Niederlanden gelebt.
Wie lange?
20 Jahre.
20 Jahre lang. Okay, ja. Und wo da dort?
Unterschiedlich. Also zuletzt in Den Haag.
Okay. Und du bist in Berlin aufgewachsen?
Genau.
Bist da zur Schule gegangen?
Ja, und dann wollte ich eigentlich nur mit Erasmus, mit dem Austauschprogramm von der EU, ein Jahr in den Niederlanden studieren. Und da hat es mir dann so gut gefallen, dass ich da hängen geblieben bin.
Und das war in der Abi-Phase oder wann war das?
Im Studium.
Im Studium, also, okay. Das heißt, dann warst du mit irgendwie 20 Jahren in Niederlanden?
23, ja.
Mit 23, okay. Mhm. Und dann hast du auch was studiert?
Ja, erst habe ich Ägyptologie studiert und dann später auch nochmal Religionswissenschaften.
Okay. Und promoviert hast du in welchem Bereich?
Ägyptologie.
Und was war die DIS?
Also mich interessiert das tägliche Leben von den alten Ägyptern, also was die tatsächlich so tagsüber machen. Und ich habe promoviert zu den religiösen Aktivitäten in einem altägyptischen Dorf, in Häusern. Was gibt's da so für Götter, Ahnenkult und so Sachen.
Okay. Und was hat dich in der Thematik so sehr begeistert, als du gesagt hast, ich mach das, ich will das wissen?
Naja, wenn man an das alte Ägypten denkt, dann denkt man oft irgendwie an Mumien und Pyramiden und Pharaos und so. Und ich finde es aber viel spannender zu schauen, ja, was im täglichen Leben passiert, was die echten, gewöhnlichen, in Anführungsstrichen, alten Ägypter so gemacht haben.
Okay. Und wie war dann dein beruflicher Werdegang? Also du hast studiert, promoviert und was ist danach passiert?
Also eigentlich auch noch interessant, was davor passiert ist, weil ich habe also verschiedene Stationen abgearbeitet im Museum. Während meiner Promotionsphase habe ich zum Beispiel als Registratorin gearbeitet in einem Museum. Museon heißt es, das ist auch in Den Haag. Das hat so ganz viele verschiedene Sammlungsgebiete, auch so ähnlich wie hier im RPM. Also zum Beispiel Naturkunde, Biologie, Ethnologie, aber ganz kleines bisschen altes Ägypten auch.
Okay.
Und genau, dann habe ich irgendwann Finanzierung gefunden für meine Dissertation. Die habe ich dann in Göttingen abgeschlossen.
Ah, okay.
Und dann hatte ich noch eine Postdoc-Stelle. Das ist diese Phase nach der Promotion, wo man auch noch wissenschaftlich arbeitet, in Erfurt. Und dann bin ich 2014 Kuratorin geworden am Museum für Altertümer in Leiden, auch für die ägyptische Sammlung.
Nochmal, wo nochmal?
In Leiden, in den Niederlanden.
Ah, okay. Und wie kam dann der Schritt nach Hildesheim?
Also ich habe fast 8 Jahre als Kuratorin gearbeitet in Leiden und das hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe große Ausstellungen organisiert. Ich war auch als Grabungsleiterin täglich tätig. Aber ich dachte, wenn man so Anfang, Mitte 40 ist, wäre es vielleicht ein guter Zeitpunkt nochmal für eine Herausforderung. Und als ich diese Stellenausschreibung in Hildesheim gesehen habe, habe ich gedacht, das wäre doch eine schöne Herausforderung für mich.
Und dann hast du die Stellenausschreibung gesehen, hast gesagt, okay, wo liegt erstmal Hildesheim überhaupt?
ich habe ja in Göttingen promoviert, insofern war ich natürlich schon mal in Hildesheim und kannte das auch.
Okay, und dann drauf beworben und dann Bewerbungsgespräch wahrscheinlich geführt?
Genau, also es war relativ langwierig, glaube ich, fast ein Jahr hat das gedauert.
Echt? Okay. Mhm. Und wer entscheidet sowas alles mit? Also sitzt dann auch in einem Gespräch dann auch ein OB mit drin oder ist das dann echt?
Ja, das war eine Riesenkommission. Also ich glaube, das waren fast 20 Leute, also verschiedene, natürlich aus der Stadt und aus den Vereinen aus Hildesheim, aber auch eben Experten und Expertinnen aus der Museumswelt, aus anderen großen Museen und Kulturvereinigungen und so.
Und dann führt man dann ein Gespräch oder hat man eine Präsentation oder was macht man in der Position in einem Bewerbungsgespräch?
Ja, das war schon ein toughes Bewerbungsgespräch natürlich. Die wollten natürlich wissen, wo geht's hin? Also ich hatte auf der Website das Zukunftskonzept gefunden, was die Stadt ja publiziert hatte und habe das eben zur Grundlage genommen, wo ich das weiterführen möchte, wie ich das weiterführen möchte, wie ich das vielleicht anders machen möchte. Das war die erste Runde und dann gab es noch eine zweite Runde. Da gab es dann eine Vorbereitungszeit von 10 Fragen, glaube ich, auf die man antworten sollte.
Okay. Und wie viele Jahre Museumserfahrung hast du jetzt insgesamt?
Puh, da muss ich mal zählen. 15 oder so vielleicht.
Okay. Und in den letzten 15 Jahren deiner Museumserfahrung, was würdest du sagen, was waren so die Megatrends und was waren so die größeren Entwicklungsschritte generell in dem Museum-Business?
Also für Deutschland finde ich das schwierig zu sagen, weil ich ja die ganze Zeit in den Niederlanden war. Aber so generell würde ich sagen, ist man daran interessiert, besucherfreundlicher zu werden, weniger Musentempel, also raus aus dem Elfenbeinturm, rein ins Leben, nenne ich das manchmal. Und eben wirklich sich auch an den Besuchern und Besucherinnen zu orientieren, was die wollen, spannend zu sein, erlebnisorientiert und eben weniger ein Museum für Fachleute.
Okay, also vielleicht auch, aber trotzdem noch Nischen besetzen oder ist das nicht mehr so?
Wie meinst du das genau?
Also jetzt, wenn du sagst für Fachleute, was meinst du damit genau?
Naja, es gibt ja zum Beispiel Ausstellungen, die sind so, also, oder anders gesagt, es gibt ja manchmal die Vorstellung, Museum ist langweilig, ich muss ganz viel Vorwissen haben, die Texte sind kompliziert, die verstehe ich nicht.
Okay.
Und also es gibt ja zum Beispiel Kuratoren und Kuratorinnen, die möchten gerne mit ihren Ausstellungen ihre Kollegen und Kolleginnen beeindrucken. Aber das ist aus meiner Sicht gerade nicht das Ziel. Also schön, wenn meine wissenschaftlichen Kollegen und Kolleginnen das auch schön finden, die Ausstellungen, die wir machen. Aber die Zielgruppe sind die natürlich nicht. Die Zielgruppe ist das breite Publikum und Familien und eben Leute ohne Vorwissen eigentlich.
Also verständlicher machen für die breitere Gesellschaftsgruppen.
Genau.
Würdest du sagen, dass die Museen in den Niederlanden irgendwie Best Practice sind? Sind die vergleichbar von der Entwicklung her wie in Deutschland oder läuft es dort anders?
Ich glaube, man ist da generell schon länger damit beschäftigt, allgemeinverständlichere Ausstellungen zu machen, mehr Erlebnis. In Deutschland kommt das auch. Aber da gibt es, also würde ich sagen, gerade in den größeren Museen vielleicht manchmal noch Widerstände.
Hast du ja immer noch gesagt, also erlebnisorientiert noch eben gerade auch wieder mehr Erlebnis. Aber wie schafft man es, ein Museum erlebbar zu machen? Was sind da die Erfolgsfaktoren?
Ein Museum oder Ausstellung ist eben mehr als ich stelle 3 Vitrinen hin und tue da ein paar Objekte rein und schreibe einen Text dazu, sondern man muss wirklich das Gesamterlebnis fördern. Also muss das Gefühl haben, gleich wenn man reinkommt, dass man versteht, worum geht's denn hier. Das muss sozusagen ein Gesamtkonzept sein. Es ist gar nicht interessant, wenn man nur ein Kunstobjekt in der Vitrine hat, was irgendwie schön aussieht, sondern ich möchte wissen, wer ist das, warum gibt es diese Statue zum Beispiel, was hat er in seinem Leben gemacht und so weiter und so fort. Die Geschichten da drumherum möchte ich erzählen.
Und es ist jetzt auch in der Art der Kommunikation, hat sich auch da was verändert? Also einerseits, um die Menschen zu euch zu ziehen, vielleicht Stichwort Social Media, andererseits auch im Museum. Es gibt ja auch solche Konzepte wie zum Beispiel In-Store Navigation oder 3D-Visualisierung oder VR-Brillen im Museum oder sowas. Was hat sich da so getan? Einerseits in der externen Kommunikation, um Leute zu finden, die ins Museum kommen und andererseits aber auch quasi im Museum drin.
Also bei uns in Hildesheim oder allgemein?
Vielleicht können wir erstmal allgemein sprechen.
Ja, allgemein würde ich sagen, ist das immer mehr im Kommen. Das muss natürlich irgendwie eine Balance sein. Also dass man Multimedia und immersive Erlebnisse und sowas, dass man das unterstützend anbietet und nicht einfach nur, damit man mehr Multimedia hat. Also zum Beispiel finde ich ein schönes Beispiel, was wir in Leiden hatten, dass man Mumien ausgestellt hat und dann nebendran so Touchscreens, wo man die auspacken konnte. Das heißt, das ist dann wirklich ein Element, was die Ausstellung unterstützt, was einen inhaltlichen Mehrwert hat, wo ich was Neues entdecken kann, was spannend ist und nicht einfach nur ein Spiel des Spieles willen.
Und im Grunde genommen ja auch mehr auf die Interaktion achtet, ne? Also dass Museen generell interaktiver gestaltet werden.
Genau, dass man mitmachen kann. Und ich finde, also mir ist auch ganz wichtig zu sagen, dass das nicht nur für Kinder und Familien ist. Also mir zum Beispiel macht das auch Spaß, um so Mitmachstationen auszuprobieren. Hm. Das ist also auch für Erwachsene.
Aber ich finde, das ist ein generelles Problem von Museen, dass sie das irgendwie nicht hinbekommen. Ich habe einen Menschen gehabt, der hat mich jahrelang begleitet. Das war Hans-Christian Rieckhoff. Das war mein Professor im Marketing damals an der PFA in Göttingen. Und er war früher Marketingforscher von der Otto-Gruppe. Er hat ein Marketingbudget von 500 Millionen verwaltet. Und danach hat irgendwann auch Unternehmen auch beraten. Und unter anderem auch dann zum Beispiel VW und andere OEMs. Und er hat immer gesagt, die ganzen OEMs oder Automobilhersteller, die haben immer ein Problem mit den Museen. Mit der Autostadt oder mit dem Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart oder mit dem Porsche-Museum. Die Museen sind cool. Die Museen ziehen Menschen an. Es ist auch eine Brand Flag, es ist eine Markenflagge und die Fahrzeuge ziehen, also das Produkt generell zieht Leute an. Aber sobald man reingeht, es ist nur zum Anschauen und Weitergehen. Es ist nicht interaktiv. Aber das ist ja etwas, das habe ich von ihm vor 7 Jahren schon gehört. Also was passiert da vielleicht auch nicht, vielleicht auch in Bezug auf Hildesheim, was ist da jetzt passiert? Was ist jetzt interaktiver geworden im Museum?
In Hildesheim sind wir ja noch damit beschäftigt, das aufzubauen. Die neue Ägypten-Ausstellung wird sehr interaktiv sein mit ganz vielen Mitmachstationen und ganz viel Erlebnis.
Kannst du mal konkret mal eins irgendwie mal nennen, was man so machen kann dann?
Das möchte ich eigentlich noch nicht verraten, weil wir haben ja gerade erst unsere Gestalter ausgewählt. Die haben auch noch nicht unterschrieben, deswegen kann ich den Namen auch noch nicht sagen.
Okay.
aber wir haben eben schon ein paar Entwürfe gesehen und das wird wirklich toll. Also
das Haptische zum Anfassen.
Genau, zum Mitmachen, zum Ausprobieren und eben wirklich spielerisch das alte Ägypten entdecken.
Ja, und dann habt ihr auch noch, wir haben auf jeden Fall einen Megatrend, diese Erlebnisorientierung und die Interaktionsfrequenz quasi im Museum zu skalieren. Und was sind so sonst noch so andere Trends? Gibt es auch vielleicht irgendwie auch inhaltliche Trends, wo man merkt, okay, Ägypten ist Schnee von gestern, ist das jetzt irgendwie... es sind jetzt vielleicht irgendwie die Krankheiten oder so sind irgendwie relevanter in den Museen wegen der Corona-Welle damals oder gibt es da irgendwie auch inhaltliche neue Schwerpunkte?
Inhaltlich schwierig. Also vielleicht könnte man eben sagen, dass man versucht wirklich das Storytelling eben die gesamte Geschichte zu erzählen von Objekten, dass man vielleicht, wenn es ums alte Ägypten geht, auch mehr auch über das moderne Ägypten spricht, dass man auch eben die Wissenschaftsgeschichte dazu erklärt, also zum Beispiel Provenienzforschung, wo kommen die Stücke überhaupt her, warum sind die im Museum, hat man die ausgegraben, wenn ja, wie, wann, von wem und sowas eben viel, viel wichtigere Themen geworden sind.
Du hast auch gesagt Storytelling und ich finde, es gibt ja auch mal einen Museumsführer, der dann auch mal uns auch dann immer da durchführt. Und wie geht ihr mit den Leuten um? Also schult ihr die explizit auf irgendwie das Thema Storytelling, damit die Menschen anpacken können? Weil ich finde, so ein Museum fliegt und fällt mit dem Museumsführer auch so ein bisschen. Weil wenn er anpacken kann und Menschen anziehen kann und die begeistern kann für die Themen, dann gehen die mit. Aber wenn das dann nicht funktioniert, dann ist es wahrscheinlich nicht so gut.
Würde ich sagen, stimmt so halb, weil natürlich ist es toll, wenn man, also wir haben ein super Vermittlungsteam und die machen richtig gute Arbeit und wenn dann Veranstaltungen sind, dann ist es ja auch immer voll im Museum, aber ein Museum muss eben auch ohne Personal funktionieren, also man muss auch alleine ins Museum gehen können und da Spaß haben und deswegen haben wir jetzt zum Beispiel die Wimlinger eingeladen, diese Kooperation mit dem Gerstenberg Verlag, dass man so ein Forscherheftchen hat und das finde ich ganz wichtig, also dass man auch selbstständig das Museum erkunden kann und es dann auch spannend ist.
Okay. Aber was würdest du sagen, warum sind generell Museen so wichtig für die deutsche Kultur?
Ich denke, dass das eben ein ganz wichtiger Raum ist, wo man auch mal unterschiedliche Gesellschaftsschichten treffen kann. Also man ist ja manchmal so in seiner Blase von immer denselben, ja, immer denselben Leuten, ja. Selber Beruf, selber Altersstruktur, selber sozialer Hintergrund und so weiter. Und ich wünsche mir, dass das Museum auch ein Ort wird, wo sich eben dann viele verschiedene Gruppen treffen. Wir haben ja zum Beispiel in der neuen Ausstellung die Dialogtische, wo eben die Idee ist, dass man reinkommt und sich mal da über das Thema Essen nachdenkt. Was bedeutet das eigentlich? Umwelt, Globalisierung und so weiter. Und da wird also erfreulicherweise richtig heftig gestritten. Da haben mir jetzt auch schon verschiedene Leute böse E-Mails geschrieben darüber, dass sie sich da gestritten haben mit anderen Besuchern und Besucherinnen. Und das finde ich erfreulich. Also so soll es ja auch sein.
Okay. Also mehr Diskussion.
Ja.
Ist das Museumsthema auch so ein bisschen auch sprachlich, auch internationaler geworden? Also in den Großstädten ist es ja normal, dass Museen auch im Englischen dann präsentiert werden. Ist das bei uns auch so hier in Hildesheim oder ist das hier rein deutsch?
Nee, also ich habe jetzt mal selber die Texte übersetzt. Wir haben ja nicht so viel Geld. Deswegen habe ich die Ausstellungstexte von SS angerichtet in Englisch und Niederländisch übersetzt. Und dann hatten wir noch eine Finanzierung von der Aktion Mensch und haben es in leichter Sprache. Okay. Und das ist auch der Plan für die kommenden Ausstellungen. Jetzt erstmal auf jeden Fall Niederländisch, Deutsch und Englisch und leichte Sprache.
Okay.
Also die Sprachen, denen wir so mächtig sind.
Ja, du hast das Thema Geld schon angesprochen. Die letzte Nachricht war ja mal, dass das Museum rausgerettet wurde mit 1,6 Millionen Euro, vor der Insolvenz gerettet. Und ist das Geld noch da? Ist das Geld schon weg? Wie viel von dem Geld ist noch da? Was habt ihr damit vor?
Ja, natürlich ist das noch nicht alles ausgegeben. Das sind ja Zukunftsmittel, die dafür gedacht sind, dass man das Museum voranbringt. Und der Plan ist eben, diese ganzen Compliance-Themen muss man angehen. Das geht einfach nicht anders. Das hat man vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen zu wenig beachtet. Also diese ganze Thematik Brandschutz, Arbeitsschutz und so weiter. Das ist einfach elementar für jedes Unternehmen und also auch für ein Museum. Und das sind sozusagen die Mittel, wo die Zukunftsmittel auch zum Teil gebraucht werden.
Aber ist die Hälfte schon weg von dem Geld?
Ja, mehr oder weniger die Hälfte, würde ich sagen, ja.
Okay. Und dann haben wir noch ein ganz großes Thema bei euch, das Thema Sicherheit. Also ich war ja echt negativ überrascht vor ein paar Monaten, dass da eben wichtige Gegenstände entwendet wurden. Als du das gelesen hast und mitbekommen, oder wie hast du eine WhatsApp-Nachricht bekommen? Hast du einen Anruf bekommen? Oder?
Ja, natürlich, ja. Habe ich das nicht erst in der Zeitung gelesen. Nee, natürlich haben unsere Wachleute haben mich informiert und das war in der Tat auch eine Verkettung unglücklicher Umstände. Das war ja dieses Wochenende vom Brückentag, von Reformationstag. Deswegen haben wir ja relativ lange gebraucht, um tatsächlich den Diebstahl festzustellen. Das ist natürlich äußerst unglücklich. Aber ja, das ist unheimlich schockierend. Ich hoffe aber eben auch, dass wir dieses schlimme Ereignis nutzen können, um eben auch die Awareness darauf zu richten, dass das wirklich ein Problem ist und dass jetzt was passieren muss.
Also. Und habt ihr danach irgendwie die Budgets nochmal neu gedacht, wegen den Sicherheitsmaßnahmen und sowas? Hast du ja dann gesagt, okay, wir brauchen da irgendwie jetzt noch mehr und
klar.
Okay.
Also das kann ich aber leider alles nicht so im Detail erzählen.
Ja, verstehe ich.
Aber ja, natürlich muss man dann auch nochmal Maßnahmen ergreifen, weil es waren ja professionelle Auftragstäter. Mit großer Wahrscheinlichkeit Interpol untersucht das ja auch.
Ach krass.
Und okay. Das ist einfach nochmal ein anderes Sicherheitslevel, als man vorher so angedacht hatte.
Passiert sowas generell häufiger mittlerweile in Deutschland? Gibt es da irgendwie da eine Trendentwicklung oder war das schon immer so?
Also Trendentwicklung möchte ich das ja eigentlich nicht nennen, aber in der Tat, also bei uns ist ja aus asiatisches Porzellan gestohlen worden und das ist also tatsächlich eine Serie, das war in Leeuwarden in den Niederlanden waren die ersten, danach kam Köln und dann Hildesheim und es gibt also verschiedene professionelle Einbrüche in Museen und natürlich muss man dann Maßnahmen ergreifen und tun wir das auch.
Aber kommen wir zurück zum Museum und vielleicht zu ein paar positiveren Dingen. Woraus besteht das Museum? Also woraus besteht inhaltlich das RPM? Kannst du uns da mal so ein bisschen Einblicke geben, wie da die Bereiche sind?
Ja, gerne. Also ich finde natürlich sowieso, dass das Museum ist das Team. Aber deine Frage zielt ja natürlich auf den Inhalt. Wir sind ein Mehrspartenhaus. Also das RBM hat sich ja früher eher so als ägyptisches Museum mit noch was dazu präsentiert. Das finde ich schade. Ich bin zwar Ägyptologin und Ägypten ist super wichtig in Hildesheim. Also die zweitgrößte ägyptische Sammlung in Deutschland nach Berlin, noch vor München. Und das wird auch immer eine wichtige Rolle spielen. Wir haben aber eben auch eine riesige ethnologische Sammlung, eine Naturkundesammlung, eine Gemäldesammlung, eine Grafiksammlung, die Hildesheimer Stadtgeschichte. Und ich möchte die eben alle sichtbar machen. Und die Idee ist also wirklich zurückzukehren zum Universalmuseum und eben diese verschiedenen Sammlungsgebiete miteinander zu verknüpfen. Also das haben wir jetzt in SS angerichtet auch schon gemacht mit der Ethnologie und der Stadtgeschichte. Bei Ägypten wird das auch so sein. Das heißt, es gibt dann immer eine Ausstellung, eine Dauerausstellung zu jedem Gebiet, also Stadtgeschichte oder Ethnologie oder Ägypten. Und da drin werden aber dann Verknüpfungen gesucht zu den anderen Sammlungsgebieten.
Ab wann?
Also im Moment ist das ja schon so bei SS angerichtet, also Ethnologie und Stadtgeschichte und dann ab Ende nächsten Jahres dann auch für Ägypten.
Okay. Jetzt habe ich eine Zahl gelesen, dass ihr irgendwie im letzten Jahr ja 20.000 Besucher hattet und der Wunsch sind 60.000 Besucher. Also du wirst wahrscheinlich schon genervt sein von diesen Zahlen, die immer wieder da irgendwie immer wieder Gesprächsthema sind. Aber es gibt einfach so eine humorvolle Frage, woran hat es gelegen? Und 20.000 Besucher, 60.000 das Ziel, sind die 60.000 realistisch? Und wenn ja, für welches Jahr? Und wie blickst du darauf, auch wie die Presse darüber berichtet?
Naja, genervt bin ich natürlich nicht. Es ist ja ganz klar, dass wir mehr Besucher und Besucherinnen brauchen, um das Haus einfach lebensfähig zu halten.
Tragbar auch, ne?
Ja, das kann ja nicht sein, dass man ein Museum für so wenige Besucher aufrechterhält. Das heißt, natürlich arbeiten wir daran, dass wir so viel wie möglich Besucher bekommen. 60.000 ist halt im Moment wirklich schwierig, weil es so wenig Angebote gibt. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ein Großteil des Gebäudes gesperrt ist. Aufgrund dieser Brandschutzthematik ist ja im Prinzip die ganze Martini-Kirche geschlossen, bis auf das Erdgeschoss. Und die anderen Abteilungen sind im Umbau. Und also ich bin schon zuversichtlich, wenn Ägypten dann wieder eröffnet wird, dass es besser wird. Und im Moment steigen die Besucherzahlen auch schon langsam an. Wir versuchen eben so viel wie möglich noch spannende Events zu organisieren, Vermittlungsformate, also sowas wie Familienzeit oder öffentliche Führungen oder so Mitmachangebote. Mhm. Aber von den 60.000 sind wir in der Tat noch entfernt.
Aber jetzt sind wir in einem Wirtschaftspodcast und bei 20.000 Besuchern, wenn ein Ticket irgendwie 3 Euro kostet, dann sind das 60.000 Euro. Und wenn ihr noch ein paar Räumlichkeiten vermietet, dann werdet ihr auf nicht mal einen 6-stelligen Jahresumsatz kommen.
Klar, das ist ja natürlich auch der Grund, dass man diese 60.000 Besucher als Zielvorgabe gegeben hat. Aber dabei hatte man eben gedacht, dass man große Sonderausstellungen wieder organisiert. Das ist im Moment einfach rein baulich nicht möglich. Und deswegen konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf die Dauerausstellung. Aber klar ist das ein Problem für die Einkünfte. Gott sei Dank kostet ein Ticket bei uns nicht nur 3 Euro, sondern 7,50 Euro.
Ah, okay.
Aber klar, also das ist ein wichtiger Einkunftsquelle, die Tickets und die Raumvermietung.
Aber ihr werdet trotzdem, also ihr werdet wahrscheinlich so bei 100.000-200.000 Euro Umsatz liegen, ne? Also mehr wird es nicht sein.
Ah, also die Zahlen möchte ich ja eigentlich nicht offenlegen.
Ja, aber würdest du auch nicht verneinen, ne, wenn ich das so in den Raum schmeiße?
Naja, kannst ja ausrechnen, 20.000 Besucher und nicht alle sind Zahlende.
Ja, okay. Ja, okay, verstanden. Glaubst du generell, das Konzept Museum und auch vom Wording her, glaubst du, das Konzept Museum wird sich in den nächsten Jahren immer noch durchsetzen und irgendwie es wird Wege geben, das zu tragen? Oder muss man das komplett neu denken und das Konzept Museum muss komplett neu gedacht werden?
Ja, ich weiß ja nicht, was du dir unter Museums vorstellst. Ich also, denke auf jeden Fall.
Ich denke halt so über meine Generation nach, auch oder vielleicht auch ein bisschen jünger, so die Generation Z, also das war ja zu meinen Schulzeiten war immer das Wort Museum immer schon gekoppelt mit langweilig. Und glaubst du, man kann das irgendwie das nochmal verändern? Oder muss man sogar das Wort schon verändern und sagen, das ist gar kein Museum mehr, es ist jetzt ein Experience Center oder sowas oder irgendwie in der Richtung?
Ja, ich weiß nicht, ob das mit dem Wording unbedingt was zu tun hat. Also es stimmt, dass Museum oft mit langweilig und staubig assoziiert wird. Also ich kenne das aus meiner eigenen Kindheit auch. Da musste man in den Ferien ellenlange griechische Vasen anschauen. Aber das hat sich ja eigentlich schon geändert und da sind wir auch dabei. Und dass eben ein Museum nicht daraus besteht, dass man einfach irgendwelche Objekte anschaut, sondern dass man Geschichten erzählt, dass man das erlebbar macht, dass man da Spaß hat. Ich habe das ja draußen am Museum auch schon mal aufgehängt und das ist sozusagen die Zielmarke, wo es hingehen soll. Es soll Kritik erlaubt sein, Inspiration und Spaß.
Wenn wir ein bisschen über Performance-Marketing sprechen, im Marketing schauen wir uns eben auch so KPIs an, Zahlen an, Analysezahlen an. Also jetzt, wenn es so jetzt um digitales Marketing geht, welche Absprungrate haben wir auf welcher Webseite, wie lange war er auf der Webseite, welche Frequenz haben wir dort? Macht ihr sowas auch vielleicht irgendwie auch irgendwie in-store, dass ihr guckt irgendwie, wie viele Menschen sind an welcher Ausstellung, wie lange und an welchen Tagen haben wir mehr Tickets, die wir verkaufen, an welchen weniger? Gibt es demografische Wandel in der in den Besucheranalysezahlen oder Fakten? Ja, im Grunde genommen auch so vielleicht so über Kamerasysteme oder sowas, irgendwie so ein Controlling, wo halten sich die Menschen am meisten auf? Was finden die super spannend und was eher nicht?
Ja, gibt's also sowas? Auf jeden Fall gibt's sowas. Wir hatten jetzt auch gerade ein schönes Projekt mit Studierenden von der Uni Hildesheim, wo wir eben Studierende untersucht haben, wie bekommt man mehr 20-, 30-Jährige ins Museum und daraus ist dann vielleicht auch wenig überraschend rausgekommen, da muss irgendwie mehr digital, mehr spannend, mehr Spiel. Und jetzt in der nächsten Phase wollen wir mit der nächsten Studierendengruppe in der Tat auch eben Maßnahmen ergreifen, die aus diesem Projekt rausgekommen sind. Und auch Besucherforschung möchten wir auch noch mehr machen. Das ist auf jeden Fall in Planung, eben immer in Kooperation mit der Uni und zum Teil auch mit der HWK.
Wenn du dich auf drei Themen konzentrieren müsstest, was so deine Erkenntnisse sind aus deiner Zeit jetzt als Museumschefin im RPM, welche drei Erkenntnisse sind das?
Drei Erkenntnisse, das ist schwierig. Also ich würde sagen, dass die Herausforderungen doch größer sind, als ich mir das so vom Abstand her vorgestellt habe, weil es eben nicht nur ein finanzielles Problem ist, sondern ein Gesamtproblem. Ich bin aber trotzdem positiv und guten Mutes, dass wir das schaffen können. Wir haben also ganz viel Change Management gemacht, auch mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und ein neues Zukunftskonzept geschrieben. Also das läuft super. Zweite Erkenntnis ist halt, dass manche Prozesse sind langwieriger, als ich mir das manchmal wünschen würde.
Meinst du das Bürokratie oder was meinst du genau?
Ja, Bürokratie und ich fühle mich wirklich fantastisch unterstützt von der Stadt und allen beteiligten Parteien. Das sind einfach die demokratischen Prozesse, die wir ja auch haben wollen, die das manchmal ein bisschen langwierig machen. Aber das ist was. Aber auch da geht's voran. Und das Dritte, weiß ich eigentlich gar nicht, was Drittes.
Okay, ja, zwei reichen ja auch. Liebe Podcast-Hörer, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Das sagte einst Albert Einstein und ich habe ein Programm entdeckt, welches zu diesem Zitat passt. Der diesjährige Fachkräftekongress vom Arbeitgeberverband Niedersachsen-Mittal. Unter dem Titel Fachkräfte finden und binden berichten echt coole Unternehmer, wie es ihnen gelungen ist, Nachwuchskräfte und Talente auf sich aufmerksam zu machen und für sich zu begeistern. Zum Beispiel lüftet die Firma Ziel Abeck beispielsweise das Geheimnis hinter ihrem mehrfach ausgezeichneten TikTok-Account mit übrigens über 110.000 Followern und das als Unternehmen, das sich mit Lufttechnik, Regeltechnik und Antriebstechnik beschäftigt, also erst auf dem zweiten Blick sexy. Aber nicht nur das, auch der Kunststoffhersteller Polyform berichtet, wie es eine Berufsschule auf ihrem Firmengelände angesiedelt hat. Also echt verrückte Lösungen mit echten Ergebnissen und echtem Mehrwert. Die Politik kommt auch zu Wort, was sie zum Beispiel tun kann, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Das ist, glaube ich, aber nichts Neues. Für mich persönlich gibt es drei Gründe für die Anmeldung. Das Geheimnis hinter dem TikTok-Erfolg von Ziel Abek, Polyform und Ranga Yogeshwar. Er ist nämlich auch dabei. Das Ganze findet am 12. Juni auf der Ideenexpo, also auf dem Messegelände statt. Also besser geht es kaum. Schnell anmelden unter niedersachsenmetall.de/Veranstaltungen und dann auf Fachkräftekongress 2024. Okay, und jetzt gehen wir mal ein bisschen rüber auf die Gefühle. Wenn jetzt Tim heute in euer Museum geht, oder okay, vielleicht heute noch nicht, weil ein paar Ausstellungen sind noch nicht fertig, aber sagen wir mal in deiner idealen Welt des RPMs und wir laufen da durch die Hallen, welche Gefühle sollte in uns geweckt werden, wenn wir da durchlaufen?
Also wir haben ja schon was verändert. Am Eingangsbereich gibt es ja den neuen Shop. Insofern kommt man gleich schon mal rein und fühlt sich eingeladen und willkommen. Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, du sagst ja, wenn man durch die Hallen schreitet, man soll nicht durch Hallen schreiten, sondern man soll wirklich ein Gesamterlebnis haben, was Spannendes entdecken, Spaß haben und ein tolles Erlebnis haben, einen tollen Tag.
Okay. Wie ist das Zusammenhang jetzt mit dem Café quasi? Das hat jetzt Matthias Mähler übernommen, jetzt wieder.
Also im Moment ist das eine Zwischennutzung. Wir haben ja die Vergabe gestartet und aufgrund dieser ganzen Bauthematik ist es eben noch nicht klar, wann der Umbau fertig ist. Und solange der Umbau nicht erfolgt ist, kann ich ja leider auch keinen Pachtvertrag unterschreiben.
Ah, okay.
Das heißt, das ist sozusagen jetzt eine Zwischenlösung und die Vergabe läuft noch.
Okay. Das wird wahrscheinlich voraussichtlich irgendwie im Laufe diesen Jahres verstehen.
Also ich hoffe, dass das endlich dann erledigt ist. Und also sobald der Bauplan feststeht, können wir mit den Pächteranwärtern nochmal verhandeln und dann eben entscheiden, wer das wird.
Gibt es für das Museum oder gab es da auch Besucher, die nicht nur hier jetzt aus Südniedersachsen kommen, sondern die sagen, hey, ich will unbedingt ins RPM und ich reise dafür irgendwie aus Frankfurt an oder sowas, also auch wirklich von weiter weg, nur für das Museum?
Klar, die gibt's schon. Also das sind halt dann relativ wenige im Moment. Das ist dann eher so spezialisiertes Fachpublikum, was von weiter weg anreist, weil es ja im Moment eben keine große Sonderausstellung gibt, aber Ägyptologen zum Beispiel. Also da sind ja schon sehr, sehr viele Niederländer gewesen, die mich besucht haben. Da kommt jetzt auch wieder noch zwei größere Gruppen. Solche Leute, die eben ein spezifisches Interesse haben, die reisen dann auch weiter zu uns.
Passt das dann besonders gut, weil wir hier auch ein Hotel haben, was niederländisch Charakter hat?
Ja, da übernachten die in der Tat auch, das ist lustig. Wahrscheinlich, weil sie gerne Bitterballen essen möchten.
Ja, ja.
Aber
Also ja, wir reden hier über das Wanderwalk Hotel und der Chef kommt auch noch zum Podcast. Und der hat mir erzählt, dass ganz, ganz viele Niederländer, wenn die auf Durchreise sind, gerne Hildesheim halten. Mhm. Und dass auch ganz, ganz viele Skandinavier auch ganz gerne, wenn die durchreisen.
Ja, die Dänen, ne, sind, ja, glaube genau, ich, die größte Gruppe.
Ja, Dänen, auch Schweden, auch Norweger, dass wenn die in die Alpen fahren oder so, dass sie dann gerne ein, zwei Nächte in Hildesheim verbringen, auch in seinem Hotel. Das finde ich mal besonders spannend, weil das zeigt ja auch so ein bisschen, hat ja auch Effekte auch für die Innenstadt und sowas. Also wenn dann quasi jetzt volkswirtschaftlich betrachtet, wenn Geld von außen nach Hildesheim kommt, die geben das Geld hier aus und geben das Geld im Café aus, im Museum aus, das schafft wieder Arbeitsplätze, das sorgt wieder für Einkommen und das ist ja immer, finde ich immer besonders wertschöpfend für die VWL-Seite quasi in Hildesheim.
Na, das ist sowieso, finde ich, was Tolles in Hildesheim. Das gibt so viele so viel Zusammenarbeit, so viel gegenseitige Unterstützung und in der Tat auch mit den Hoteliers haben wir uns schon mal zusammengesetzt und gefragt, was können wir noch machen, damit ihr noch bessere Produkte anbieten könnt und das Museum vielleicht auch ein bisschen mitbewerben. Und wenn Max den Niederländern erzählt, dass ich die Texte auf Niederländisch übersetzt habe, dann kommen die vielleicht auch und gucken sich das an und schauen, ob ich das gut gemacht habe.
Cool. Und macht sie auch irgendwie auch mit Hildesheim Marketing auch viel?
Ja, auf jeden Fall. Also mit denen haben wir ja auch einen Kooperationsvertrag und da arbeiten wir ganz eng mit zusammen.
Was macht ihr da?
Also da sind wir jetzt auch gerade dabei, den Kooperationsvertrag nochmal gemeinsam zu erneuern. Deswegen ist es im Moment noch nicht so sehr konkret, aber eben bei allen Projekten sind wir da eng im Gespräch.
Wenn du in Hildesheim durch die Innenstadt läufst, was denkst du so generell über Hildesheim?
Ja, ich fühle mich hier sehr wohl. Also ich bin da gut angekommen und...
Okay. Was würdest du beschreiben? Also wenn du jetzt sagen würdest, wir reden über die Museumswirtschaft, gibt es so Branchen und Bereiche, wo du sagst, ja, das sind so Branchen, das ist jetzt kein Museum, aber die sind auch gerade in einer ähnlichen Transformation. Ich denke gerade zum Beispiel so an die Kinos, so an Cinemax und sowas, die sind auch, oder auch an irgendwie Astor, da sind die größeren Denker der großen Kinoketten ja auch total im Umbruch und denken das Konzept auch neu. Wird das Kino an sich noch so bestehen? Müssen wir da neu denken? Müssen wir irgendwie Public Viewing mit einbauen für Fußball oder sowas? In welche Richtung kann sich so ein Kino entwickeln? Gibt es so Bereiche, wo du sagst, das ist so eine ähnliche Wirtschaft?
Ja, also da kann ich ja natürlich auch nur meine Laienmeinung von mir geben, aber so generell habe ich den Eindruck, dass auch in solchen Bereichen eben mehr Events geschaffen werden, mehr Erlebnischarakter und eben ja Themen gesucht werden, wie man noch Verknüpfungen machen kann und spannende Veranstaltungen und sowas.
Aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt sagen würdest, okay, so wie die Menschen irgendwie aus dem Kino oder aus dem Theater oder so draufschauen, irgendwie generell aus der Kulturszene, das sind ähnliche Perspektiven, das sind ähnliche Transformationen.
Okay. Also das würde ich schon sagen, dass man eben generell darum bemüht ist, attraktiver zu werden, auch mal nachzufragen, was wollen denn eigentlich die Besucher und Besucherinnen und gemeinschaftlich voranzukommen, würde ich sagen.
Welches ist denn eigentlich dein Lieblingsmuseum?
Außer RPM. Ja, finde ich eine schwierige Frage. Kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Also ich gehe sowieso gerne ins Museum. Und das letzte Museum, was ich im Moment besucht habe, war das Universum in Bremen. Da gab es auch ganz viele Mitmachstationen und da gab es ganz viele Kinder, die da Spaß hatten. Und da habe ich gedacht, so muss das hier auch werden.
Ist das so ein Museum, wo du sagst, das ist so ein Vorzeigemuseum? Also das... Die machen das besonders gut?
Das ist in der Tat also eher so ein Explore Science Center. Ich glaube, das RPM wird so ein Mittelweg wählen. Also.
Glaubst du, dass es in der Zukunft auch solche Pop-up-Museen geben könnte? Dass es dann immer so einen kleinen Vorgeschmack gibt in kleinen Räumlichkeiten in der Innenstadt, wo so eine kleine Ausstellung schon mal da ist, aber das nur ein Teil von dem Großen ist, um so ein bisschen schon mal Interesse zu wecken?
Ja, es gibt's ja schon. Ich glaube, in Hannover machen die das gerade, wo sie das Museum geschlossen haben, habe ich in der Zeitung gelesen.
Okay.
Habe ich aber noch nicht gesehen. Also sowas macht man schon verschiedentlich, soweit ich weiß.
Findest du das gut? Oder sinnvoll?
Ja, warum nicht? Also hier hatten wir auch mal angedacht, ob wir in der Fußgängerzone gibt es ja auch die Möglichkeit, so Räumlichkeiten dann eben anzumieten. Aber das ist eben doch für uns logistisch schwierig und teuer, weil man dann natürlich auch wieder Sicherheit und Lüftung und Klima und so weiter so machen muss, dass es museumstauglich ist.
Und allgemein jetzt so Themen wie, wenn man jetzt irgendwie sich neue Gedanken macht über das Pricing oder sowas, da sagst du, dass das zu preis, also das wird zu sensibel, wenn wir jetzt nochmal irgendwie die Preise erhöhen, um mehr Umsatz zu machen und sowas. Das ist
Nö, das ist an sich nicht sensibel. Also wir haben ja gerade die Preise erhöht und möglicherweise müsste man die dann nochmal erhöhen, wenn man nochmal mehr zeigt. Im Moment ist das eben bei 7,50 Euro für Erwachsene und bei 1 Euro für Kinder. Da freue ich mich, da haben wir also eine Finanzierung vom Freundeskreis des Museums, dass wir nicht die 5 Euro fragen, die wir eigentlich einnehmen, sondern dass der Freundeskreis immer 4 Euro für jedes Kind mitfinanziert.
Ah, okay.
Und die bezahlen dann nur 1 Euro, wenn sie Eintritt zahlen.
Okay. Gibt es Themen, wo du sagst, weil in unserem Podcast sind auch sehr, sehr viele Menschen aus der Wirtschaft rein, auch Hildesheim, gibt es ein Thema, wo du sagst, ja, da wünsche ich mir mehr Unterstützung von der Hildesheimer Wirtschaft oder sagst du, es läuft alles gerade ganz gut und wir danken eher der Hildesheimer Wirtschaft, dass alles gerade so gut läuft und dass sie uns dabei unterstützen. Also gibt es so Schnittpunkte mit der Wirtschaftsszene?
Ja, auf jeden Fall. Also wir arbeiten ganz eng zusammen mit natürlich mit den Unternehmern in Hildesheim, mit der HIREC und solchen Gruppen und ich will jetzt nicht sagen, dass es richtig toll läuft. Also wir haben auf jeden Fall noch ein großes Stück Arbeit vor uns im Museum. Aber auf jeden Fall fühle ich mich total unterstützt von der Stadt und sehr willkommen und bin sehr dankbar, dass es so viele Leute gibt, die denken, jetzt wollen wir uns auch mal dafür einsetzen, dass es dem Museum mal wieder ein bisschen besser geht.
Hm. Könnte man nicht theoretisch auch irgendwie auch noch irgendwie von Unternehmen auch irgendwie so Sponsoren finden, die das Ganze mitfinanzieren, aber wo es auch irgendwie auch eine Gegenleistung dafür gibt, weil ihr dann, keine Ahnung, vorne an der Theke nochmal vielleicht einen Job vorstellt oder einen Showroom irgendwie anbietet oder wo es irgendwie auch inhaltlich dann irgendwie auch Gemeinsamkeiten gibt, weil der eine ist irgendwie Wasseraufbereiter und es geht irgendwie um Wasseraufbereitung von vor 200 Jahren und das ist eine Ausstellung oder sowas. Gibt es da irgendwelche Schnittstellen oder irgendwelche Potenziale, die man noch ausschöpfen kann?
Also Potenziale gibt es auf jeden Fall. Also wenn irgendjemand Ideen hat, dann sind die immer sehr willkommen, mich anzusprechen und zu schauen, ob man irgendwie zusammenkommen kann. Also sehr gerne.
Okay, also auch als Unternehmen quasi dann zu kooperieren und dann auch das Museum auch finanziell zu unterstützen.
Sehr gerne. Würde mich freuen.
Okay, sehr gut. Und was mir auch schon mal aufgefallen ist, du bist ja auch sehr aktiv auf LinkedIn. Das ist ja, das war für eine Hildesheimer Museumschefin ja sehr ungewöhnlich, wie ich fand, also sehr positiv ungewöhnlich. Und ich dachte aber, wow, okay, da kommt jemand und die verjüngt nicht nur die Marke im Haus, sondern auch in der externen Kommunikation. Was sind so deine Motivationshintergründe, dass du das machst?
Oh ja, Sichtbarkeit generieren natürlich. Ich finde, also wie gesagt, sind die Probleme nach wie vor groß und die Prozesse sind manchmal langwierig und da sind eben die sozialen Medien einfach noch eine Möglichkeit, erstens ein bisschen zu zeigen, was passiert denn hinter den Kulissen und was machen wir so, das ist das eine. Und zum anderen erhoffe ich mir natürlich auch, dass man nochmal andere Besuchergruppen anspricht und die auch nochmal sehen, was passiert da. Das finde ich interessant, da gehe ich mal hin. Mhm. Oder ich spreche sie mal an, ich habe Ideen, ich möchte mich einbringen. Also das ist eben das Tolle auch daran, dass das Museum im Moment so im Umbruch ist. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Also wir haben eben, habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, ganz viele Kooperationen auch mit der Universität. Und wer immer Lust hat, irgendwas auszuprobieren, da ist es jetzt im Moment wirklich eine fantastische Gelegenheit, das zu machen, weil es den Raum, den gibt's ja.
Hm. Hm. Und du hast eben wieder Social Media angesprochen, hat mir ja auch vorher schon mal kurz angerissen, aber nochmal vielleicht generell zur Thematik. Also was läuft auf Social Media vielleicht auch nicht so gut, warum junge Menschen sich nicht so stark dafür interessieren?
Naja, also insgesamt finde ich trotz meinen Bemühungen unsere Ausstrahlung noch so ein bisschen altbacken. Da arbeiten wir aber dran. Ja, ich bin keine Grafikerin, ich kann das selber nicht machen. Ich versuche das eben so ein bisschen fröhlich zu gestalten mit so viel wie möglich Emoticons und so Sachen. Aber wir brauchen auf jeden Fall auch nochmal eine frischere Ausstrahlung in unserer Corporate Identity. Mhm. Also das ist auf jeden Fall.
Du hast eben gesagt, du bist keine Grafikerin und vorher hast du auch erwähnt gehabt, dass du auch hilfst, wenn es mal darum geht, mal eine Vitrine aufzustellen oder sowas. Und ich finde das besonders spannend, weil also man hört ja raus, wie viel in dem Job drinsteckt und wie viel Hands-on man braucht für den Job, dass man irgendwie überall mit dabei ist und irgendwie von allem Bescheid weiß, weil es einfach auch ein kleines familiäres Team ist wahrscheinlich. Also der Job erfordert scheinbar sehr viel Hands-on-Mentalität.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das macht's ja auch spannend. Und natürlich, wenn man in so einem Change-Prozess drin ist, dann möchte man auch überall dabei sein. Also wir haben jetzt gerade ein neues Organigramm gemacht und so ein bisschen umstrukturiert, aber wir haben immer noch unzählige Meetings auf allen möglichen Levels, also Mitarbeitergespräche mit allen, aber auch Teamgespräche und dann verschiedene Teamkonstellationen und auch so wiederkehrende Meetings, so dass man eben wirklich gemeinsam voranschreiten kann. Das Team ist aber motiviert. Die sind ja auch durch ein tiefes Tal gegangen. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass das für die schwierig war, wie das so in den letzten Jahren gelaufen ist mit 4 verschiedenen Chefinnen in 2-3 Jahren. Aber jetzt geht's voran.
Wie groß ist denn dieses Team?
Im Moment haben wir 41 Mitarbeiterinnen.
41 Mitarbeiter?
Ja.
Wow. Ich dachte, ihr seid irgendwie 10, 15 Leute oder sowas.
Nee.
Und also, wie viele, die im Büro arbeiten und wie viele, die irgendwie handwerklich oder in der Ausstellung arbeiten?
Ja, im Prinzip sind das natürlich die meisten irgendwie Bürojobs im Museum. Also wir haben Haustechniker und Handwerkerteam zusammen sind so 4 Leute. Aber das ist ja eigentlich auch ja normal. Also das der Großteil der Arbeit ist sozusagen in der musealen Vermittlung.
Hm. Aber 41 Mitarbeiter, das ist ja auch ein Kostenblock, der da auch mit dran hängt, also an Personalkosten.
Klar,
allein schon.
Das war ja auch Teil des Zukunftskonzepts, dass man das ein bisschen abgespeckt hat.
Und weiter noch reduzieren wird?
Nicht weiter reduzieren, okay. Wird, nee. Das ist jetzt sozusagen, wie es bleiben
wird. Wie war es denn vorher? Waren es noch mehr?
Ja, ich weiß gar nicht genau, wie viele, also weil diese ganzen Personalkonsolidierungen haben ja schon stattgefunden, bevor ich nach Hildesheim gekommen bin. Okay. Aber in der Tat gab es also
Du hast es schön
viel zu
hier bekommen.
Ja, ist doch auch gut, dass ich dann nicht als erstes Personal abbauen muss.
Ja, okay. Okay, krass. Aber das hört sich ja so an, also bekommt man dann nochmal als Museum dann nochmal sowieso jedes Jahr ein Fonds an Kulturförderung vom Land oder sowas, weil 41 Mitarbeiter, dann so ein großer, so ein großes Facility Management auch, das kann sich ja gar nicht tragen. Also
das kann sich schon tragen. Man muss eben ein bisschen Geduld noch haben. Also leider haben wir keine Förderung vom Land. Das wäre natürlich fantastisch, wenn sich das Land da auch mal einbringen möchte.
Warum ist das so? Dass sie das nicht fördern?
Weil wir natürlich eine städtische Einrichtung sind. Also wir sind eine GmbH und eine Service GmbH mit der Stadt als Hauptgesellschafter. Und da ist im Prinzip das Land nicht drin. Aber wäre natürlich schön, wenn die sich einbringen wollen würden. Oder auch der Landkreis.
Ingo Meyer war ja vor kurzem hier und der hatte ja auch erzählt gehabt, dass die beiden GmbHs fusionieren oder quasi aus eine GmbH wird. Warum macht man diesen Schritt?
Eben auch, um Geld einzusparen und Zeit einzusparen. Diese Idee, dass man 2 GmbHs hat, die kommt aus der Vergangenheit. Die hat man sich mal ausgedacht, weil man dachte, man könnte Steuern sparen. War vielleicht auch früher mal so. Das weiß ich nicht so genau. Im Moment ist es eben einfach nur ein Riesenaufwand, dass man 2 Aufsichtsräte hat, 2 Wirtschaftspläne und so weiter. Und eben auch Kosten. Und deswegen werden die jetzt wieder zusammengeführt.
Kannst du es noch einmal abholen gedanklich und uns einmal so deine Vision mitteilen, wie das Römer-Petitzius-Museum in der idealen Welt von Lara Weiß aussieht?
Ja, also ich bin auf dem Weg zurück ins Universalmuseum. Ich möchte die 5 Sammlungsgebiete sichtbar machen und eben innerhalb jedes Sammlungsgebiet die Verknüpfung suchen mit den anderen, um eben zu zeigen, dass das alte Ägypten nicht irgendwo allein auf der Welt ist, sondern dass es ganz viele spannende Verknüpfungen gibt oder eben auch die Frage im Museum ist ja eigentlich immer, was hat das denn überhaupt mit mir zu tun? Warum soll ich da hingehen? Und ich will viel mehr machen mit der Hildesheimer Stadtgeschichte. Die hört zum Beispiel bei uns irgendwo im Zweiten Weltkrieg auf. Dabei ist ja die Hildesheimer Stadtgeschichte ein ganz wichtiger Teil. Also heute auch noch. Wir beide sind ja auch Teil der Hildesheimer Stadtgeschichte. Ich glaube, es gibt hier ein Migrationshintergrund von 35%, habe ich mal gelesen.
Krass.
Und es wäre doch total toll, wenn wir dann auch mal diese ganzen verschiedenen Bevölkerungsgruppen sichtbarer machen könnten im Museum als Teil der Stadt. Da habe ich auch schon Ideen mit der HWK, was wir da für ein Projekt gemeinsam machen könnten. Und also das, um nochmal kurz zusammenzufassen, ich möchte, dass das Museum ein Raum wird, wo man Spaß hat, wo man inspiriert wird, wo man ganz viele verschiedene Bevölkerungsschichten trifft und eine schöne Zeit hat.
Mhm. Du bist aufgewachsen in Berlin. Was kann Hildesheim, was Berlin nicht kann?
Ich glaube, wenn man in Berlin wäre, ich kann es schwierig vergleichen. Ich habe da ja noch nie gearbeitet. Ich war da ja eigentlich nur, bis ich 23 war. Aber ich glaube, man ist viel isolierter. Was ich in Hildesheim toll finde, das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, ist eben dieser unglaubliche Zusammenhalt. Und ich habe das Gefühl, man möchte gemeinsam dafür sorgen, dass es in Hildesheim schön ist. Und das schafft irgendwie eine total gute Atmosphäre, finde ich. Man unterstützt sich gegenseitig, man überlegt immer, wo man sich gegenseitig helfen kann. Und das finde ich super.
Apropos Hildesheim und schön, wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
Lieblingsplatz? Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, auf dem Wall, also einmal durch diese ganze grüne Lunge von Hildesheim durchzuspazieren. Und ein bisschen Geschichte, ein bisschen Natur. Das würde ich sagen.
Spazierst du gerne in deiner Freizeit in der Natur? Irgendwie dann mit Kopfhörern und einem Hörbuch oder einem Podcast oder einfach so in Natur genießen? Oder wie machst du
genau,
das?
Genau, einfach so zusammen mit meinem Mann oft oder auch manchmal alleine. Entweder zu Fuß oder auf dem Fahrrad. Und das ist ja wirklich schön, schön grün hier. Es gibt ja ganz viele tolle Wege innerhalb von Hildesheim und auch drumherum. Das finde ich ist ein guter Ausgleich.
Lara, vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.